Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe und unsere Kraft, unser Beistand und unser Trost kommen von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich. Amen. Liebe Gemeinde, ich grüße Sie alle recht herzlich zu diesem Gottesdienst am 14. Sonntag nach Trinitatis. Ich grüße Sie hier in der Kirche, aber natürlich auch all die Geschwister, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Wir haben den Gottesdienst begonnen mit dem ersten Lied, das haben wir gerade gesungen, Wunderbarer König, Lied, das hier in der Kirche geschrieben worden ist, gedichtet worden ist von unserem Pastor Neander. Und wir werden auch als letztes ein Lied singen von Neander, nämlich Lobe den Herrn. Und diese beiden Lieder rahmen nicht nur den Gottesdienst, sondern sie führen auch uns hinein in das Thema, das diesem 14. Sonntag nach Trinitatis von der Perikopenordnung gegeben ist, nämlich das Lob Gottes. Und so möchte ich Sie und euch alle recht herzlich grüßen, eben mit dem Wochenspruch aus Psalm 103, da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da wollen wir heute drüber nachdenken in diesem Gottesdienst, was Gott uns denn alles Gutes getan hat, was er uns alles tut. Und da will uns der Wochenpsalm, den wir gleich als erste Lesung hören, das Evangelium, die zweite Lesung und dann auch der Predigtext, das wird die Epistel sein, einfach nochmal neu zeigen, wo wir Grund haben, Gott zu loben und zu danken bei all dem, was uns immer wieder betrifft und auch in dieser Welt runterzieht. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen, wie er gekommen ist, dass er ja, in diesen Grundtenor unseres Pastors nicht anders mit einstimmen kann, wenn er denn hinterher den Gottesdienst verlässt, wenn er dann den Apparat zu Hause ausschaltet, dass er sagt, jawohl, ich kann genauso zur Ehre Gottes singen, zu seinem Lob und Preis, eben weil er so ein herrlicher und wunderbarer Gott ist. Das möge unser Herr und Heiland aus Gnaden schenken in diesem Gottesdienst, dass wir in dieser Erkenntnis neu gestärkt werden und neu motiviert sind, ihn zu loben und zu preisen. Als erste Lesung wollen wir hören auf den Wochenpsalm, der uns gegeben und geschenkt ist für die vor uns liegende Woche. Es ist der Psalm 146. Wir wollen hören alle 10 Verse. Er ist überschrieben in der Lutherbibel Gottes ewige Treue und er beginnt mit dem Halleluja, also mit dem Lob des Herrn und er schließt mit dem Halleluja, dem Lob des Herrn. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen. Sie können nicht helfen, denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zu Erde werden und dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für. Halleluja. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, dieser Gott und Herr, der vom Psalmisten angebetet wird und dem das Lob gebracht wird, dieser Gott und Herr, er ist nun nach seiner Verheißung mitten unter uns. Gott ist gegenwärtig und so lasst uns ihn anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Thank you. wollen zu unserem Herrn und Heiland beten und beugen uns vor dem Allmächtigen. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, dafür wollen wir dir Dank sagen, dass du ein herrlicher, wunderbarer, ewiger und allmächtiger Gott bist. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute an diesem Sonntag durch die Perikopenordnung neue Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, worin diese deine Herrlichkeit besteht, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns mit dem, was wir gerade schon gehört haben, auch, aber auch mit den weiteren Bibeltexten daran erinnern willst, dass wir allen Grund haben, dich zu loben und zu preisen. Aber Herr, wenn wir auf unser Leben schauen, so ist da häufig so wenig Platz für den Lobpreis dir gegenüber. Da sind so viele andere Dinge, die uns gefangen nehmen in dieser Welt. Und wenn wir dann zum Beten kommen, Herr, dann ist es häufig so, dass wir nur immer wieder egoistisch unsere Dinge vorbringen, aber dass gar nicht der Lobpreis uns beherrscht und führt. Und diese Schuld, diese Sünde wollen wir dir heute Morgen bringen, wo wir das versäumt haben, dich zu ehren, dich zu loben, dich zu preisen. Wir werden das niemals in ausreichender Weise tun können, Herr. Aber dass wir es in der zurückliegenden Zeit zu wenig getan haben, Herr, dafür wollen wir dich um Vergebung bitten. Und wir wollen dich bitten, Herr, wenn wir das erkannt haben, dass du uns neu deinen Geist schenkst, Herr, dass er uns neu ausrichtet, auf uns, dass uns das neu gelingt, Herr, dir immer wieder mit unserem Leben, mit unseren Werken, aber eben auch mit unseren Gebeten und mit unseren Worten die Ehre, den Lob und den Preis zu geben. Und das wollen wir jetzt auch tun in diesem Gottesdienst. Wir wollen dich loben und preisen und dir die Ehre geben, dir, dem Allmächtigen, dem Ewigen, dem dreieinigen Gott, dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Dir allein gebührt die Ehre. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Das Evangelium, das diesem 14. Sonntag nach Trinitatis zugeordnet ist, ist die Geschichte aus Lukas 17 von den 10 Aussätzigen. Wir werden da gleich hören, dass eben 10 Menschen von furchtbarem Elend und Ausgrenzung betroffen sind, dass sie zu Jesus kommen und er ihnen hilft, dass er sie heilt. Und dann gehen die zurück ins Leben und sind froh gemut, aber nur ein einziger kehrt um und gibt eben Jesus die Ehre. Wenn man diese Geschichte liest und hört, dann ist man schnell dabei, die 9 zu verurteilen, zu sagen, die haben den Fehler gemacht, der eine hat es richtig gemacht halt. Und wenn man dann auch so ein bisschen fromm hochmütig ist, dann sagt man sich, naja, ich gehöre eigentlich auch zu demjenigen, der eine ist halt. Das ist so eine interpersonelle Auslegung, dass man sagen kann, man blickt auf die Welt und sieht, naja, so viele Menschen leben auf dieser Welt und nur 10% geben Gott die Ehre. Man kann dieses Gleichnis aber auch intrapersonal, also nicht interpersonell, sondern intrapersonal auslegen, dass man sagt, naja, das meint gar nicht die unterschiedlichen Menschen, so kann man es verstehen. Es meint eben auch das, was in meinem Leben ist. Und dann gucke ich auf mein Leben und sage mir, mit wie vielen Anteilen meines Seins und Daseins gebe ich eigentlich Gott die Ehre? Und wie viele Anteile sind nicht da, die ihm nicht die Ehre geben? Und dann muss man als frommer Mensch auch mal wieder feststellen, ja, bei mir ist es ja auch so. So 9/10 meiner Zeit, da geht es nur um mich, vielleicht sogar noch mehr Zeit. Vielleicht bei 1/10 gebe ich Gott die Ehre. Aber da fragt eben dann Jesus danach, wo sind denn die anderen 9? Wo sind denn die anderen 9 Anteile, Olaf Latzel, in deinem Leben, wo du mir die Ehre gibst? Wir wollen hören auf das Evangelium von den 10 Aussätzigen, Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Amen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Gott zur Ehre und uns zur Stärkung wollen wir gemeinsam vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt unseren christlichen Glauben bezeugen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Amen.
Wir wollen wieder Platz nehmen. Gemeinsam das Lied vor der Predigt singen, 257, 1-4, unser Mund, der ist voll Jubel. Und die Kinder dürfen nun in den Kirchturm zum Kindergottesdienst gehen. 257, 1-4, unser Mund, der ist voll Jubel.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der für diesen Sonntag vorgesehen ist, steht im Römerbrief, das ist die Epistellesung. Wir wollen hören auf die Verse 14 bis 17 aus dem Kapitel 8. Da heißt es, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, sodass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geiste ihm bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mit ihm leiden, um einst auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir sagen dir Dank für diese herrlichen vier Verse, die uns daran erinnern, was wir sind und wer wir sind. Kinder von dir, Kinder des Allmächtigen, wenn du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, wenn wir wiedergeboren sind. Du willst uns jetzt in dieser Predigt und in diesem Predigttext daran erinnern, was es bedeutet, wenn wir eben diesen deinen Heiligen Geist haben und wenn er uns führt und leitet. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass das wirklich deutlich wird in der Predigt, was das für eine Auswirkung für unser Leben haben darf. Damit das geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen für unsere Situation, unseren Glauben, unsere Nachfolge, dazu brauchen wir deine Hilfe für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir werden in unserem Leben immer wieder geleitet durch andere Menschen, durch Systeme, manchmal beim Autofahren, durch Navigationssysteme. Wir werden geleitet als Kinder. Wenn wir auf diese Welt kommen, sind unsere Eltern da, die für uns so vieles bestimmen und uns leiten, was wir essen, was wir trinken, wo wir zur Schule gehen, welchen Namen wir haben, wohin wir in Urlaub fahren. Wenn wir dann größer werden halt, dann sind es Lehrer, dann sind es Ärzte, wenn wir krank geworden sind, die uns leiten und führen in den Therapien. Wenn wir Sportler sind, dann sind die Trainer da, die uns Dinge erklären und dann Trainingspläne und Dinge aufstellen, uns leiten. Wir werden geleitet durch viele Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt. Wir müssen nur daran denken, an den Ablauf der Natur. Wie werden Sie da nicht geleitet, wenn Sie einen Garten zu Hause haben? Da weiß man, was man früher zu machen hat, im Sommer und im Herbst halt. Wir werden geleitet durch die Gesetzmäßigkeiten des Geldes, all das, was der Mammon so macht halt, was wir dann tun müssen halt. Auf unserer Arbeit werden wir geleitet durch Dienstpläne, durch Chefs und durch Vorgesetzte. Wir werden in diesem Land geleitet durch Politiker, die politische Systeme vertreten, Ideologien haben, sei es zu einer Verteidigungspolitik, sei es zu einer Klimapolitik. Das hat alles Auswirkungen auf unser Leben und das leitet uns in unseren Entscheidungen und in unserem Leben. Und da sind wir natürlich auch selber, auch wir werden durch uns selber geleitet, durch unsere Gefühle, durch unsere Ängste, durch unsere Wünsche, durch unsere Träume. Wir werden in unserem Leben geleitet. Und das, was ich eben so aufgezählt habe, in Summe, das hat alles seine Bedeutung und das ist mehr oder minder wichtig. Manches, da muss man auch vorsichtig sein, aber das Wichtigste an Leitung, was passiert, das ist die Leitung Gottes, die derjenige bekommt, der den Geist Gottes hat, der wiedergeboren ist, der eben nicht nur Geschöpf Gottes ist, sondern Kind Gottes ist, der wird geleitet durch den Heiligen Geist. Also alle 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt sind alles Geschöpfe Gottes, ob sie es anerkennen wollen oder nicht, aber nur die sind Kinder Gottes, die den Heiligen Geist haben, die die geistliche Wiedergeburt erlebt haben. Aber die werden eben von und durch den Heiligen Geist geleitet. Und über diese Leitung durch den Heiligen Geist, da sprechen diese
vier wunderbaren Predigtverse drüber. Und deshalb habe ich auch die Predigt überschrieben, von der Leitung durch den Heiligen Geist. Und möchte uns noch einmal in Erinnerung rufen, ausgehend von diesem Predigttext, was das bedeutet, wenn wir vom Heiligen Geist geleitet werden. Ich habe vier Punkte mitgebracht. Erstens, der Heilige Geist leitet uns aus der Knechtschaft heraus. Zweitens, er leitet uns hin zum Vater. Drittens, er leitet durch das Leid. Und viertens, er leitet zur Herrlichkeit. Von der Leitung durch den Heiligen Geist. Das Erste, er leitet aus der Knechtschaft. So heißt es hier, den Geist, den ihr empfangen habt, ist ja nicht ein Geist der Knechtschaft, sodass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet. Der Geist Gottes ist kein Geist der Knechtschaft. Die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, die uns leiten, die führen alle letztlich dazu, dass wir in dieser Welt geknechtet werden. Also, ob es die Knechtschaft des Geldes ist, ob es die Knechtschaft des Zeitgeistes und der Politik ist, ob es die Knechtschaft unserer Karriere ist, ob es die Knechtschaft unseres Gesundheitsstrebens ist, ob es die Knechtschaft der dunklen Triebe in uns ist, die Knechtschaft der Sünde, die Knechtschaft unserer Ich-Sucht oder final am Ende unseres Lebens die Knechtschaft des Todes. Alle Dinge, die uns außer Gott leiten, sind Dinge, die uns immer, so gut sie und so richtig sie auch sind, letztlich in Knechtschaften führen. In Knechtschaften, wenn man unter denen steht, wird man früher oder später in Ängste geführt. Alle Leitungen dieser Welt, die passieren, führen uns final letztlich in Ängste. Und wenn es nur die Angst ist, eben diese Knechtschaft, diese Leitung zu verlieren, führen immer wieder zu Ängsten. Aber nicht nur zu Ängsten, die meisten Knechtschaften, sie bedrücken uns auch. Sie machen unser Leben weniger lebenswert. Und aus diesen Knechtschaften dieser Welt befreit der lebendige Gott. Das hat er sich auf die Visitenkarte geschrieben, wenn man das mal so ein bisschen platt ausdrücken kann. Im ersten Gebot heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Das ist das erste Gebot, kriegen die Konfirmanden beigebracht, das ist das wichtigste Gebot, das ist der erste Satz im ersten Gebot, dass es ein Gott ist, der die Israeliten aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Und dieses Ägypten, das wissen wir, das ist ein Bild. Wir sind ja nicht mehr in diesem nordafrikanischen Land im Frondienst, wie damals die Juden, sondern das steht für all die Knechtschaften dieser Welt, in denen wir sind, die unser Leben bedingen und so runterdrücken. Nochmal, die Knechtschaft der Gesundheit. Gesundheit ist wichtig, aber was ist, wenn die Gesundheit weggeht und wir haben Angst, diese Gesundheit zu verlieren? Die Knechtschaft des Geldes halt, nicht? Ja, Geld ist wichtig, gar keine Frage. Aber wie viel drückt uns das nicht und wie viel Ängste haben wir da nicht auszustehen halt? Die Knechtschaft des Zeitgeistes, was man alles machen muss, angefangen bei der Mode, wenn die jungen Menschen denken, ich muss nur die und das Kleidungsstück anziehen, anders geht es nicht mehr halt, nicht? Oder wenn man ein Haus baut, nicht? Dann muss ich gucken, wie mache ich das klimagerecht mit all diesen Dingen, die Knechtschaften. Und das ist dann so ein Lasagne-Phänomen, da kommt eine Knechtschaft zum anderen, zum anderen, zum anderen und irgendwann leidet man unter den Drücken. Dann ist man nicht anders als die Israeliten damals, als in Ägypten halt, die unter dem permanenten Frondienst leiden mussten. Da war es der Pharao, der das machte. Und bei uns sind es ebenso viele Pharaonen, die kommen, die uns immer wieder in dieser Welt in Ägypten sein lassen. Aber da ist ein Gott, der uns daraus befreit. Der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter, keine anderen Leitungen in deinem Leben haben als mich alleine. Luther sagt einmal, der Mensch, ich sage das immer wieder, sei ein Reittier. Er wird entweder vom Heiligen Geist, von Jesus geritten oder eben vom Teufel. Und der Teufel arbeitet mit all den Knechtschaften dieser Welt, so irdisch richtig und vernünftig die auch sein mögen. Aber er gebraucht sie. Und wenn wir uns nur darin verlieren, eben in diesen irdischen Knechtschaften, in diesen Leitungen, die eben all das um uns herum dann mitbringt, dann werden wir ganz schnell unterdrückt und versklavt. Und dann führen wir ganz schnell ein Leben, wo wir keine Freudigkeit und keine Perspektive mehr haben. Aber das möchte unser Gott nicht. Er ist, so sagt es unser Predigttext, zu uns wie ein Vater. Und so wie Sie als gute Eltern, als gute Mutter, als guter Vater nicht wollen, dass Ihre Kinder, die Söhne und Töchter, nicht in Knechtschaften, Unterdrückung leben, dass es ihnen schlecht geht, so eben auch Gott nicht. Und deshalb hat er uns seinen Geist gegeben, der uns immer wieder deutlich macht, hey, die Dinge dieser Welt, die haben ihre Notwendigkeit. Kümmer dich drum, aber mach dir bloß keine Sorgen. Lass dir nicht wieder eine Knechtschaft auflegen. Du bist frei. Ich habe dich in Christus Jesus befreit und du darfst frei leben. Galater 5,1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Aber das ist das, was wir als Menschen immer wieder tun. Wir wissen, ich spreche jetzt die Wiedergeborenen an, wir wissen, dass es Jesus Christus gibt. Wir wissen, dass Gott der Gott ist, der uns aus den Knechtschaften dieser Welt führt. Ja, das wissen wir. Und trotzdem lassen wir uns immer wieder führen in die Knechtschaften dieser Welt. Und dann wundern wir uns, warum wir dann immer wieder so traurig sind und warum es dann einfach mit so viel Sorgen, mit so viel Ängsten, mit so viel Leid einhergeht. Das hat damit zu tun, dass wir immer wieder eben diesen Leitungen der Welt zu viel Raum in unserem Leben geben und nicht der Leitung durch den Heiligen Geist, der uns deutlich macht, dass wir einen Vater im Himmel haben, der sich um alles kümmert und bei dem wir uns geborgen wissen dürfen und vor dem wir in dieser Welt dann keine Angst mehr zu haben brauchen. Wir haben das eben im Wochenpsalm gehört. Da heißt es, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Das ist die Wahrheit Gottes. So steht es im Wochenpsalm. Aber wir denken dann manchmal, wir müssen uns selber befreien. Und wir können uns nur dann befreien, wenn wir kerngesund sind, wenn wir viel Geld haben, wenn das mit der Familie läuft halt, wenn das auf der Arbeit alles funktioniert, dann kann ich mich befreien. Und wenn ich niedergeschlagen bin, dann kann mir mein Arzt, dann kann mir das Medikament, dann kann mir mein Sport, was auch immer dann helfen. Aber das stimmt nicht. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Alles andere führt uns nur in Knechtschaften. Er führt uns aus der Knechtschaft heraus. Und das dürfen wir heute noch einmal neu hören. Gerade dann, wenn wir uns in so einer Knechtschaftssituation befinden. Und vielleicht bist du momentan wieder in so einer Knechtschaftssituation. Du bist zwar ein wiedergeborener Christ, eine wiedergeborene Christin, aber da ist es etwas, was dich in Wirklichkeit leitet. Nicht der Geist Gottes, sondern eben etwas in dieser Welt. Und du wunderst dich, dass du so geknechtet bist, dass du so traurig bist, dass du so runtergezogen bist. Das ist eben deshalb, weil dich ein falscher Geist leitet, nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der leitet uns aus der Knechtschaft heraus, in die, und das werden wir gleich als Letztes hören, in die Herrlichkeit, aber nicht in die Angst, nicht in die Depression, nicht in die Furcht und nicht in das Niedergedrücktsein. Und das dürfen wir als Erstes hören, dass er, der lebendige Gott, sein Geist uns aus der Knechtschaft leitet. Ein zweites, was der Heilige Geist tut, wie er uns leitet, er leitet uns hin zum Vater. Da heißt es in Versen 15 und 16, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, also nicht den Geist der Knechtschaft, wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geist ihm bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Also das ist der Bibel ganz wichtig und damit Gott ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Nicht nur hier in Römer 8, Galater 4 lesen wir es genauso, fast gleichlautend. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Im 1. Johannesbrief heißt es im 3. Kapitel, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Ich könnte jetzt noch einige Bibelstellen mehr auf seinem Fall, Lukas, all diese Dinge, was da steht von der Kindschaft Gottes, das ist der Bibel wichtig, das ist Gott wichtig, dass wir wissen, wir sind seine Kinder. Und wir dürfen diesen Geist der Kindschaft haben, mit dem wir auf unser Welt, auf die Welt und auf unser Leben blicken, nicht den Geist der Knechtschaft. Wir sind Kinder, Kinder Gottes, nicht nur, ich habe das eben schon mal in der Einleitung gesagt, Geschöpfe Gottes. Und Gott möchte das, dass wir alle Kinder Gottes sind, auch die, die noch Geschöpfe sind, noch keine Kinder, er ruft sie alle. Er möchte, dass alle Kinder werden, da ist der König dieser Welt anders als die Könige dieser Welt. Wenn die ein vermeintlich unwürdiges und uneheliches Kind haben, dann wehren sie sich alle dagegen, dass da die Kindschaft anerkannt wird. Wenn sie ein bisschen in der Boulevardpresse zu Hause sind, halt, so, dann werden sie das immer wieder lesen. Da stürzen sich die Reporter ja drauf, wenn man feststellt, oh, der oder die, die haben uneheliches Kind halt. Vor einigen Jahren hat es dann den ehemaligen König von Belgien, Albert von Belgien, erwischt halt, ne? Der hatte da eine Tochter gezeugt gehabt, hat er sich lange gegen gewehrt, aber 2020 wurde das dann per DNA-Test festgestellt, jawohl, das ist die Tochter, er ist der leibliche Vater, also musste sie fortan als königliche Hoheit anerkannt werden. Schon eine erwachsene Frau, die selber Kinder hat, die waren dann auch alle königliche Hoheiten halt. Ne? Hat sie aber lange gegen gewehrt, weil das will man ja nicht, ne? Mit etwas Unwürdigem, nicht standesgemäß, das will man nicht zu tun haben. Die schon ein bisschen länger Boulevardpresse lesen, wissen hier, also bei dem Namensvetter, dem Albert von Monaco, war das ganz genauso. Bevor der geheiratet hat, da hatte der auch schon zwei Kinder gezeugt, halt mit unterschiedlichen Frauen halt. Ne? Hat er sich auch lange gegen gewehrt, irgendwann ging es da nicht mehr. Und dann hat er so nolens, volens anerkannt, halt mit allen Dingen halt. Da will man nichts mit zu tun haben. Wir kennen unseren Tenniskönig Boris Becker, nicht? Der hat auch ein Kind gezeugt, halt, wollte auch erst nicht. Halt, wenn die dann erstmal groß sind, dann sprechen sie wieder mit denen. Ja, aber dann wehrt man sich gegen. So ist das bei den Potentaten und den Mächtigen dieser Welt und übrigens nicht nur bei den Königen, wenn man Pfarrer ist und Menschen beerdigt und manchmal mitkriegt, was dann in Familien los ist, wenn es dann aus erster Ehe oder erster Beziehung Kinder gibt, da wird da häufig auch versucht, die nicht anzuerkennen, vom Erbe auszuschließen mit all diesen Dingen halt. Bei Gott ist das ganz anders. Der hat kein Problem mit den Unwürdigen, denn das sind wir alle. Keiner ist es würdig, Gottes Kind zu sein. Er ist in seinem Sohn selber in diese Welt gekommen und ist für uns gestorben, damit wir Unwürdigen seine Kinder werden können. Das ist das Wunderbare. Der ist ja ganz anders als die Menschen dieser Welt. Er hat ein Ja zu den Unwürdigen, die es nicht verdient haben. Und da zähle ich auch zu und da zählt ihr auch zu. Wir sind Gottes Kinder, obwohl wir es nicht verdient haben. Das Einzige, was dieser Gott gerne möchte, ist, dass wir dann auch in dieser Gotteskindschaft leben, dass wir richtig auf die Sahne hauen. Also er sagt nicht, jetzt bist du so wie, was weiß ich, jetzt dieser belgische König, du bist jetzt zwar meine Tochter, aber nicht zu viel in der Öffentlichkeit und jetzt nicht so mit dem Titel so protzen. Nein, unser Gott möchte, dass wir da richtig in diesem Bewusstsein leben. Nicht nur, dass wir es allen sagen, sondern dass wir vor allen Dingen auch in diesem Gefühl leben. Wir sind Gottes Kinder, uns kann nichts passieren. Und nicht, weil unser Vater so viel Paläste und Geld hat, sondern weil es der Schöpfer dieser Welt ist. Das ist der Geist der Gotteskindschaft, nicht der Geist der Knechtschaft. Uns kann nichts passieren. Der Schöpfer dieser Welt, der mit einem Wort das ganze Universum geschaffen hat, ist mein Vater. Als Jesus uns das Beten lehrt, da sagt er, betet bitte auch immer so, wenn wir gleich auch tun im Vater unser halt, dass wir Gott so anreden. Vater unser, du bist mein Vater. Der unnahbare, dem nicht begegnbaren Gott, der macht sich so klein in seinem Sohn, dass wir jetzt zu ihm Vater sagen können, aber das sollen wir dann auch tun. Wir sollen genau darin auch leben. Das sollst du auch neu tun. Aber diese Anrede heißt so viel wie lieber Vater, Papi. Das ist diese ganz vertraute, individuelle, persönliche Beziehung, die tatsächlich ein kleines Kind zu seinem Vater hat. Und so sollst du leben vor dem lebendigen Gott. Du sollst Vertrauen haben zu Gott, so wie ein Dreijähriger zu seinem Vater, der denkt, mein Vater kann alles, der ist der Beste, der Schönste, der Stärkste. Und so sollen wir leben vor Gott. Und in dieser Weise führt uns der Geist Gottes. So führt uns der Geist Gottes, dass wir so leben. Nicht in den Knechtschaften dieser Welt, daraus reißt er uns raus, sondern wir sollen uns bestimmt sein lassen eben davon, dass wir Kinder Gottes sind. Und die Kindschaft Gottes kriegen wir eben dadurch, dass wir geboren werden, so wie wir Kind unseres Vaters, unserer Mutter sind, durch die Geburt. So kriegen wir die Kindschaft Gottes eben durch die geistliche Geburt, dass der Heilige Geist in uns kommt. Wichtig ist nur, dass wir uns auch dann immer von diesem Geist leiten lassen, der uns dann zum Vater führt, der immer wieder sagt, geh zu Gott als deinem dich liebenden Vater. Und wir müssen aufpassen, in dieser Welt gibt es viele, die gekommen sind und erzählen, ich führe dich zu Gott. Aber sie führen einen nicht zu Gott. Sie führen einen nicht zum Vater. Da verstellt sich der Widersacher als Engel des Lichts. In 1. Johannes 4 heißt es, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Der Teufel hat viele falsche Propheten ausgesandt, die immer wieder schauen wollen, dass sie nicht zu Gott kommen, die Menschen. Sie sagen so ein bisschen religiös, ja, das ist schon der richtige Weg, aber führen sie auf Irrwege, Deshalb passt auf und prüft die Geister. Und wenn ihr feststellen wollt, ob wirklich ihr vom Geist zum Vater geführt werdet, der in euch ist, da gibt es ein paar Orientierungspunkte. Wir leben ja heute im Zeitalter von den Smartphones. Braucht kein Mensch einen Kompass und braucht sich nicht mehr zu orientieren. Das machen ja alles die elektronischen Geräte. So vor drei Jahrzehnten, da war das ja noch alles anders. Da mussten wir selber beim Autofahren alle selber gucken halt. Ich weiß noch, ich bin irgendwann in Tschechien gewesen zur Jagd und kam abends da an und sollte morgens zum Ansitz zum Jäger fahren. Und das war 10 Kilometer von dem Haus entfernt. Und da hat mich der Oberjäger einmal dahin gefahren und wieder zurück. In Tschechien, wo ich nicht zu Hause war, konnte die Schilder nicht richtig lesen halt. Und dann bin ich da dunkeln gefahren und er hat mir einmal den Weg zeigen wollen. Wir sind natürlich mehrere Ortschaften gefahren, wo immer wieder Abzweige waren. Und wie ich da so gefahren bin, habe ich mir gedacht, ich muss mir hier so markante Punkte einprägen, so Orientierungspunkte, damit ich weiß, ich bin am richtigen Weg. Habe mich dann immer an den Kirchen in den Dörfern da orientiert. Und wenn ich dann am nächsten Morgen losgefahren bin, auch im Dunkeln, da war ich froh, oh, die Kirche, da wusste ich, ich bin am richtigen Weg. Ich habe ja jetzt hier diesen Orientierungspunkt gehabt. Und so ist es auch bei der Leitung durch den Heiligen Geist zum Vater. Wir können feststellen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir so gewisse Orientierungspunkte haben. Denn der Heilige Geist, der uns zum Vater aus der Knechtschaft führt, der leitet immer zu gewissen Punkten hin. Die werden immer wieder passieren, wenn es der Geist Gottes ist. Der erste Punkt ist, der Geist Gottes leitet immer zum Kreuz. Immer zum Kreuz. Wir kommen zum Vater nicht, wenn wir nicht übers Kreuz gehen. Deshalb haben wir das ja hier in die Kirche auch hingehangen. Halt, nicht? Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wir müssen unter das Kreuz kommen, um zum Vater zu kommen. Das ist eine Orientierung. Wenn euch irgendeiner erzählt, ohne Jesus und ohne das Kreuz, kommt ihr zum Vater, dann wisst ihr, dass es nicht der Geist Gottes ist. Durch irgendwelche Meditationen, durch irgendwelche Pilgerwege laufen oder durch irgendwelche Mandalas malen, kommt ihr nicht zum Vater. Das sind die falschen Geister dieser Welt. Das ist so ein Orientierungspunkt. Immer führt der Geist Gottes zum Kreuz. Der zweite Orientierungspunkt, der Geist Gottes führt immer zum Wort. Immer zum Wort. Hebräer 2,1. Darum müssen wir umso mehr aufmerksam achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das ist das, was die Bibel sagt. Und deshalb führt der Geist Gottes immer wieder zum Wort. Und wenn wir zum Vater kommen wollen, gibt es nur den Weg übers Wort. Daneben gibt es keine anderen Gottesoffenbarungen. Wie uns vor 80 Jahren in diesem Land erzählt wurde, halt nicht, dass neben der Bibel eben auch noch der Führer Adolf Hitler eine Gottesoffenbarung ist und wird eben weitergeschrieben. Da weiß jeder sofort, das führt nicht zum Vater. Das führt ins Unheil. Sofort die Rückwärtsgänge. Also wo er nicht zum Wort geführt wird oder wo das Wort in Frage gestellt wird, auch nur im Allerkleinsten. Gestern noch eine E-Mail beantwortet, gestern Abend, da fragt jemand, stimmt es wirklich, dass die Welt in 7 Tagen gemacht wird? Natürlich stimmt, dass das in 7 Tagen gemacht worden ist. Gar keine Frage, hundertprozentig, Punkt dahinter. Die Bibel ist irrtumslos in allen Punkten. Es gibt nicht eine der Stelle der Bibel, die gegen Wissenschaft oder sonst was verstoßen würde. Stimmt alles, hundertprozentig. Wo das nicht ist, ist ein anderer Geist dran. Und ein dritter Orientierungspunkt, wie wir zum Vater geleitet werden, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist die Leitung zur Buße halt. Wenn wir zum Vater kommen wollen, dann immer über die Buße. Römer 2,4, wisst ihr nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet? Also, wenn ihr zum Vater wollt und nicht irgendwelchen falschen Geistern nachfolgen wollt, nicht falschen Leitungen euch anbefehlen wollt, immer wieder gucken. Der Geist Gottes leitet immer zum Kreuz, er leitet immer durch das Wort und leitet immer zur Buße. Und wenn wir das gehen, dann werden wir zum Vater kommen, wo uns eben der Geist Gottes hinleiten will. Zum Vater, der uns lieb hat, dessen Kind wir sein dürfen und der uns eben nicht in die Knechtschaft führt. Ein drittes, wie uns der Heilige Geist leitet, er leitet uns durch das Leid. Durch heißt jetzt nicht im Sinne, er lässt uns leiden und damit gibt er uns irgendwie Orientierung, sondern hindurch, er leitet uns hindurch. Vers 17 heißt es hier, wenn wir nämlich mit ihm leiden. Auch das muss man sagen und deutlich auch sagen, wenn man Kind Gottes ist, da hat man final keine Probleme. Man hat das Große losgezogen, das Größte, was man sich vorstellen kann. Aber in dieser Welt muss man dann auch ins Leid. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Apostelgeschichte 14 heißt es, wir müssen über viel Drangsal ins Reich Gottes eingehen. 2. Timotheus 3, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Da steht nicht drin, wenn es ein bisschen schlecht läuft und die Umstände nicht so unbedingt jetzt so passen, dann kann es mal auch für einen Christen passieren, dass irgendwann auch mal die Leitsituationen kommen. Nein, Wenn du Nachfolger Jesu Christi bist, gehört das Leid mit dazu. Und zwar, weil du zu Jesus gehörst. Johannes 15 sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte euch die Welt lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das heißt, wenn wir im Geist Gottes sind, wenn wir Gottes Kinder sind, dann werden wir auch um dieser Gotteskindschaft willen leiden müssen. Und wer das noch nicht erfahren hat, der ist in seiner Nachfolge noch in den Anfängen. Der hat noch nicht angefangen, wirklich als Christ zu leben. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, da war ich eingeladen, hier in Bremen, und er hatte von seinen Eltern ein großes Haus geerbt. Tolles Haus, richtig wunderbar, mit einem Riesengarten dabei. Weil sie also 2 bis 3 Millionen Euro wird das sicherlich gekostet haben, Oberneuland, alles wunderbar. Riesengarten dabei. Und dann sagt er, ja, aber ich habe die Bäume und das Laub mitgeerbt. Also er hatte natürlich jetzt ausgesorgt im Prinzip, wenn er die Immobilie verkaufen würde, aber so muss er keine mit nichts mehr bezahlen. Aber er muss natürlich immer auch Laub fegen. Das gehörte mit dazu, zu diesem Grundstück. Das war einfach so. Ist klar, wunderschöne Bäume, die werfen Laub ab, da bist du eben beschäftigt. Da musst du eben dann im Herbst, was weiß ich hier mal, eine halbe Woche investieren, so insgesamt, um das ganze Laub wegzubringen. Das eine gibt es nicht ohne das andere, das wunderbare Haus und eben halt das Laub. Aber was ist so ein bisschen Laubkehren gegenüber dem Besitz dieses Hauses? Also wenn der zu mir gesagt hätte, du also mit dem Laubfegen, das ist mir so viel, willst du nicht das Haus geschenkt haben, aber du musst auch Laubkehren, hätte ich gesagt, ja, mache ich ja sofort. Wisst ihr, noch viel unverhältnismäßiger ist das bei der Gotteskindschaft. Die ist so herrlich, da kommen wir gleich im letzten Punkt zu. Aber wir werden für die Gotteskindschaft auch in dieser Welt einen Preis bezahlen. Das ist einfach so. Wir sind Miterben der Verfolgung und Nachstellung. Wir sind Miterben der Lästerungen und Schmähungen, denen Jesus ausgesetzt wird. Wir sind Miterben der Ablehnung und der Ausgrenzung. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, weil man erlebt es immer wieder, wenn man mit Christen zu tun hat und die einem dann erklären, wie schwer das ist. Die denken, das wäre so ein Schicksal, was nur sie treffen würde halt. Nein, das gehört zum Christsein mit dazu. Wenn du die Handbremse der Nachfolge gelockert hast und wirklich für Jesus unterwegs bist, dann wirst du merken, wie in der Familie, am Arbeitsplatz halt, Verfolgung, Nachstellung, Schmähung passieren. Und wenn wir weltweit gucken, dann wissen wir, was der verfolgten Gemeinde in über 50 Ländern dieser Welt droht, wenn sie nur dieses Buch besitzen halt. Wenn sie nur sagen, ich lese in der Bibel, die mich zum Vater führt, dann wirst du ins Gefängnis gesteckt, 5 Jahre Arbeitslager, in Nordkorea halt, in vielen Ländern einfach dann mit Geldstrafen belegt. Das ist so, dass wir ins Leid müssen. Aber auch da leitet Gott durch mit seinem Geist. Da sind wir nicht alleine. Wir werden mit Jesus leiden, aber er leitet uns durchs Leid hindurch. Und warum wir Leid erfahren und von wem wir es erfahren, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich bin mir sicher, dass heute Morgen Geschwister hier sind und auch zugeschaltet sind, die Leiterfahrung haben durch andere Menschen, durch Krankheit von einem selber, durch die Krankheit von Angehörigen. Wir gehen in dieser gefallenen Welt, die nicht die Welt ist, die Gott wollte. Nochmal, das ist eine dahingegebene, leidende Welt. Gehen wir als Christen durch die Welt. Und weil der Teufel, der Fürst dieser Welt ist, greift er immer wieder auch die an, die eben zu ihm gehören. Und deshalb müssen wir in besonderer Weise auch ins Leid hinein. Aber das dürfen wir wissen, final wartet auf uns, die wir durchs Leid geführt werden vom Heiligen Geist, die Herrlichkeit. Und damit sind wir beim vierten Punkt dieser Predigt, der Heilige Geist leitet zur Herrlichkeit. Da heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir nämlich mit ihm leiden, um einst auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Also wer am Mittwoch die Bibelstunde gehört hat, da haben wir über Offenbarung 21 gesprochen, da ging es auch um die Herrlichkeit Gottes. Der wird jetzt denken, naja, der Latzfeld, der hat keine andere Platte mehr zum Auflegen halt, dem fällt nichts mehr ein, jetzt erzählt er immer jetzt jeden Sonntag und die Bibelstunde über von der Herrlichkeit Gottes. Ganz so ist es nicht, aber wenn der Predigtext das so sagt, dann muss ich nur auch Diener des Wortes Gottes sein und das euch so weitergeben. Und wenn ihr es zweimal schon hört, am Mittwoch und heute, dann hat das vielleicht auch einen Sinn für euer Leben, dass ihr es nochmal richtig vor Augen habt. Und von dem, was die Herrlichkeit Gottes ist, ist das absolut sachgemäß, dass ich in einer Woche zweimal darüber spreche. Normalerweise müsste man da immer drüber sprechen, denn die Herrlichkeit Gottes ist so gigantisch, das ist so der absolute Wahnsinn, das ist für uns überhaupt gar nicht vorstellbar. Das kann man vielleicht im allerkleinsten Ansatz vergleichen mit dem Glanz der Sonne. Wir haben jetzt ja die letzten Tage die Sonne so ein bisschen genießen können, war richtig schön, das ist toll. Aber man merkt, wie stark die Sonne ist. Also viel näher dürfen wir nicht mehr ran. Und merken jetzt schon momentan, es ist richtig warm, also zu lange darfst du nicht aufhalten. Also wenn du da zu nah rankommst an die Sonne, wissen wir, da verbrennen wir alle. Und genauso ist es mit der Herrlichkeit Gottes. Da kannst du in dieser gefallenen Welt nur den Abglanz ein bisschen erleben. Mose, der die Herrlichkeit Gottes schauen will, kriegt gesagt, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Das ist für einen Menschen unmöglich, funktioniert nicht. Das ist alles überstrahlend, das ist viel, viel mehr als so eine kleine Sonne. Gott hat ja Milliarden von Sonnen geschaffen. Der ist viel, viel größer. Das könnten wir gar nicht aushalten, es sei denn, dass er sich ganz klein macht in seinem Sohn und uns durch den Sohn Jesus Christus die Möglichkeit schenkt, sein Kind zu werden und dann Anteil eben an der Herrlichkeit zu haben. Und das werden wir eines Tages erleben, wenn wir gestorben sind. Wir werden an der Herrlichkeit teilnehmen, an einer Wirklichkeit, die wir überhaupt gar nicht auch nur im Ansatz denken können und uns vorstellen können. Die Herrlichkeit Gottes, was das Wesensmerkmal des Reiches Gottes ist, die steht im diametralen Gegensatz zu all dem, was in dieser Welt ist. Diese Welt ist vergänglich, die ist sterblich. Aber das Reich Gottes, das himmlische Jerusalem, da haben wir Mittwoch drüber gesprochen, das ist eben die Ewigkeit, das ist die Unvergänglichkeit, das ist die Herrlichkeit. Gott ist herrlich und alles bei ihm ist Herrlichkeit. Und wir werden eines Tages in diese Herrlichkeit mit hineingenommen. So heißt es hier wörtlich im griechischen Urtext halt. Da steht ein Wort, das heißt syndoxastomen. Das heißt wörtlich in die Ehre, in die Herrlichkeit Gottes mit hineingenommen, mit ihm zur Herrlichkeit erhoben halt. Quasi, ich sage das jetzt mal mit dem Bild der Sonne, wir werden in die Sonne hineingepackt. Und so unmöglich das eigentlich für uns ist, in diesen unfassbar warmen, heißen Planeten hineingepackt zu werden, noch viel, viel unmöglicher ist es eigentlich, in die Herrlichkeit Gottes hineingenommen zu werden. Aber doch, das passiert, wenn wir seine Kinder sind. Und das ist das, was uns erwartet. Wir gehen in die Herrlichkeit ein. Und darin leitet uns der Heilige Geist. Er schenkt uns diese Orientierung für unser Leben, dass wir wissen, wenn wir von ihm geleitet werden, wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist die Herrlichkeit Gottes das Letzte unseres Lebens. Nicht irgendein Friedhof, wo wir dann im Sarg, in der Urne oder wie auch immer dann verbracht werden. Das Letzte unseres Lebens, und zwar der Beginn des ewigen Lebens, ist dann die Herrlichkeit Gottes. Wir hören auf, hier zu leben in dieser Welt und gehen ein in die Herrlichkeit. Das dürfen wir wissen. So leitet uns der Heilige Geist. Und das ist Trost im Leben und im Sterben. Wir haben ja unseren Katechismus, der Heidelberger, der beginnt nicht umsonst eben mit dieser Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben halt? Nicht, dass wir eben Jesus Christus gehören und dass er durch seinen Geist uns in die Herrlichkeit führt. Und das ist wichtig, dass du das wissen darfst, immer wieder neu, dass das Happy End deines Lebens steht. Gerade auch jetzt, in dem finsteren und dunklen Tal, durch das du vielleicht hindurch musst. Wo du vielleicht von all den Dingen dieser Welt momentan geknechtet wirst und wo du dich leiten lässt von anderen Dingen. Gott möchte dir durch seinen Geist sagen, hey, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Für einen Moment mag es ein bisschen hart sein, da magst du ein bisschen leiden. Aber die Herrlichkeit wartet auf dich. Du bist in Christus Jesus mit hineingenommen. Du bist Kind des lebendigen Gottes. Und wenn du das durch den Heiligen Geist verstanden hast, dass alles bei dir gut werden wird. So dunkel das jetzt auch vielleicht aussehen mag, dann wird eins passieren, dann wirst du Gott loben und danken. Jetzt sind wir beim Thema dieses Gottesdienstes, dieses Sonntages halt. Nicht? Der 14. Sonntag nach Trinitatis ist geprägt vom Lob Gottes. Und dieser Wochenspruch, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, halt. Da kann man an vieles denken, an das Auto, das ich fahre und das Gehalt, das ich bekomme, die Gesundheit, die ich besitze, die Frau, das Kind, was auch alles. Aber das mit Abstand Größte ist das, dass Gott mich eines Tages seine Herrlichkeit sehen lassen will, dass ich mit hineingenommen bin. Und nicht nur ich, sondern ihr, die ihr zu Jesus gehört und euch vom Geist Gottes leiten lasst ebenfalls. Ihr dürft wissen, alles in eurem Leben ist gut, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Wie uns der Geist Gottes leitet, er leitet uns erstens aus der Knechtschaft, er leitet uns zweitens hin zum Vater, er leitet uns drittens durch das Leid, und er leitet uns viertens zur Herrlichkeit. Und dafür gebührt unserem Herrn und Heiland, dem Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle Ehre, Lob und Preis. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.